Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama.
Ich musste gerade an eine Sache denken, du und ich, wir waren mal zusammen essen in Fujinomiya am Fuße des Fujisan, des heiligen Bergs Fujisan. Wir sind da irgendwie vom Onsen zurückgekommen und Richtung Hotel gelaufen, bergab. Und ich meinte, ich will unbedingt jetzt noch was essen gehen. Weil ich bin eh immer so, ich freue mich immer aufs Essen gehen. Und du dachtest wahrscheinlich schon, ich würde irgendwie eigentlich lieber jetzt einfach mir was kaufen und dann auf dem Zimmer essen. Aber mir zuliebe, ja gut, was essen wir? Ah, guck mal, hier gibt's Okonomiyaki am Tisch. Dann, ja, keiner drin. Naja, egal, wir gehen da jetzt mal rein. Und es war eigentlich nur der Wirt da drin, ne? Der seine Sachen, der hat irgendwas vorbereitet, eine Bestellung, und wir haben uns dann da auf einen von diesen Sitzplätzen mit Tatami gesetzt. Das waren sogar so Plätze, wo die Füße in so ein Loch,
so ein Loch im Boden
gesetzt wurden. Genau, man sitzt quasi auf dem Boden, aber hat die Füße noch etwas vertieft und warten auf unser Essen. Und plötzlich schreist du, Kakerlake! Und dann ging's los. Ne? Dann lief da so eine Kakerlake an der Wand rum, und ich meinte schon so, ja, naja, das ist halt hier normal. Wir sind hier so halb im Wald, im Urwald vom Fuji.
Aber dann.
Ja, aber dann,
hat das
genau.
Hat Tier den großen Fehler gemacht und ist nämlich in unser Fußloch sozusagen gekrabbelt unter den irgendwie nachträglich eingelegten Linoleumboden oder
ja, war das so?
Es lag da nur so offen drin. Und dann habe ich auch gesagt, nee, also ich kann ja jetzt nicht essen. Nee, und diese Kakerlake
so.
Da so rumkriegt.
Ich habe das in Erinnerung, dass der nur an der Wand rumgelaufen ist, aber immer näher gekommen ist.
Ja, oder so, genau. Ich war so richtig
und
angespannt.
Und dann der arme Wirt meinte dann so, was? Ach so, ja, ich kümmere mich drum. Dann hat er angefangen, diesen ganzen Boden aufzureißen.
Ach Gott.
Ja, tut
also,
mir
das
leid.
Das wollte ich eigentlich als Highlight erzählen. Man kann es natürlich auch direkt zum Anfang erzählen. Aber es ist auch ein guter Einstieg, denn es bringt uns direkt zu unserem Thema Krabbeltier in Japan. Und natürlich das bekannteste und gefürchtetste Krabbeltier, würde ich mal sagen, ist die Kakerlake, Gokiburi genannt in Japan. Und das war eben ein Beispiel, also das war eigentlich, muss ich auch sagen, mit das schlimmste Erlebnis, was ich mit einer Kakerlake so hatte.
Dann geht's ja.
Ja, muss man wirklich sagen. Also ich weiß nicht, wie es jetzt für dich ist als Reiseleiter, weil ich sag mal, in so einem normalen Businesshotel, das ist ja eigentlich insektenfrei, toi toi toi. Das ist eher vielleicht ein Problem in traditionellen Unterkünften, wo man halt auch eben Naturmaterialien hat, was die Tiere dann halt auch eher vielleicht mal anlockt. Aber wo ich gewohnt habe, war das natürlich auch ein Thema. Und da hatten wir schon in den Küchen immer wieder Kakerlaken. Also es gab immer wieder Aktionen, wo halt alles rausgeräumt wurde. Also man kann sich vorstellen, in diesem Haus gab es, ich weiß nicht, 25 Zimmer oder so, die zum Teil auch alle bewohnt waren. Entsprechend sah halt die Gemeinschaftsküche dann auch oft aus. Und selbst wenn es gab regelmäßig Aktionen, wo alles auf- und ausgeräumt wurde, aber die kommen halt immer wieder, ne? Und ich meine mich auch zu erinnern, dass das heißt, dass das jetzt gar nicht unbedingt, also die kommen nicht, weil das unhygienisch ist, aber klar, wenn die da sind, ist es natürlich nicht so hygienisch, aber das heißt nicht, da ist geht schon alles den Bach runter, aber man entdeckt sie natürlich schlechter, wenn alles vollgestellt ist mit Zeug und die da auch Fressen finden. Und was da aber schlimm war, es gibt welche, die können fliegen. Und dann bist du da so in der Küche und plötzlich fliegt so eine riesige Kakerlake auf dich zu. Also da haben wirklich
die Delta-Variante.
Ja, da haben aber auch alle panisch geschrien. Also das wollte keiner, egal ob Japaner oder Ausländer, Mann oder Frau oder sonst was. Das fanden alle absolut fürchterlich. Aber, also soll ich gleich mal, ich habe ja so ein paar Kakerlaken-Geschichten noch.
Ja, darum habe ich die jetzt direkt ausgepackt, damit ich auch was zu erzählen habe. Ich weiß, dass du da auf jeden Fall aus einem volleren Horn schöpfen kannst. Dann erzähl mal, schieß mal los.
Ja, genau. Also das, wie gesagt, in der Küche gab's das Problem immer mal wieder.
Aber erzähl noch mal kurz, in einem halben Satz zumindest, wo du da gelebt hast. Vielleicht
also genau, also ich habe ein Jahr in Japan gelebt, habe dort mein Auslandssemester gemacht während des Studiums oder zwei Auslandssemester. Higashikogane hieß der Ort, das ist eigentlich fast genau westlich von Tokio. Da gibt's sogenannte Guesthouse oder Sharehouse heißen die. Wie gesagt, es gibt ganz kleine mit 5 Zimmern und es war ein sehr großes mit 20 oder 25 Zimmern. Genau, und man teilt sich halt wie in der WG die Küche und das Bad und also Waschmaschine, Trockner, und wir hatten einen ziemlich großen Gemeinschaftsraum, weil es halt eben auch so viele Zimmer gab. Der Vorteil ist, wenn man halt nicht alleine wohnt, man kann sich ja viele Tipps und Tricks von seinen Mitbewohnern abschauen. Das war dort, wo ich gewohnt habe, echt super. Die waren immer alle sehr hilfsbereit, egal welcher Nationalität. Da hat sich immer ausgeholfen und so natürlich auch beim Thema Kakerlaken, weil es kam schon mal vor, man lag in seinem Bettchen, hatte gerade das Licht ausgeknipst, wollte einschlafen und dann hört man es plötzlich so.
Oh Gott.
Und denkt so, nein, was ist das? Muss das denn jetzt sein? Und ich habe mir vorgenommen von Anfang an, weil ich wusste ja schon, ich bin auch im Sommer eben in Japan, also Ende des Sommers in Japan angekommen, wo es heiß und feucht ist und deswegen gibt es natürlich auch meistens mehr Insekten zu dieser Jahreszeit. Und ich hatte mir schon fest vorgenommen, ich darf mich von denen nicht wahnsinnig machen lassen. Ich muss mich dieser Angst stellen. Und da gab es dann so einen Tipp von einer Mitbewohnerin von mir, einer Deutschen allerdings, die meinte, ja, ich habe immer so eine leere Kapramschüssel. Also es ist man ja ganz regelmäßig als Student in Japan.
So ein Becher im Prinzip.
Genau, so ein Becher oder auch manchmal wie so eine richtige Schüssel. Ja. Die hatten dann meistens eher diese größeren Radius. Und sie meinte, schmeiß die nicht weg, heb die auf, weil die sind perfekt, um die zu fangen. Und dann, also wenn man das Viech erstmal Licht an, gucken, wo ist die? Im Idealfall irgendwo flach, wo man diese Schüssel draufstülpen kann. Dann gibt's so Kakerlaken-Tötungsspray. Da wird dann einmal kurz der Deckel gelüftet, also nur so angehoben, so pssst, die halbe Spraydose gefühlt, reingeballert und dann so ein bisschen abgewartet. Dann wird das Ding abgenommen und ganz, ganz, ganz viel Klopapier drauf gemacht.
Ja.
Und dann ruft man im Idealfall, es gab dann, glaube ich, zwei Ansprechpartner in diesem Gasthaus, die auch so ein bisschen so, also so Hausmeisteraufgaben hatten. Und die haben das dann meistens für einen weggemacht.
Mhm.
Also, dass man es nicht mal selber quasi in den Müll schmeißen muss.
Ja.
Das hat eigentlich auch immer gut funktioniert. Das hat sich bewährt. Es wurde von Mitbewohner zu Mitbewohner weitergegeben. Ich war ganz am Anfang einmal, als ich eben dachte, ich muss mich dieser Angst stellen, hatte ich irgendwie so ein leeres Trinkglas oder irgendwas, hatte ich, glaube ich, rumstehen. Dann habe ich die Kakerlake damit gefangen. Und war so ganz stolz und dachte mir so, Bettina, jetzt schaust du dir diese Kakerlake mal ganz genau an. Die kann dir im Moment nichts tun. Schau sie dir genau an, dann wird sie ihren Schrecken verlieren. Und ich war so stolz auf mich, dass ich mit dieser gefangenen Kakerlake runter in unseren Gemeinschaftswohnzimmer gegangen bin und ganz stolz erzählt habe, guck mal alle, ich habe eine Kakerlake gefangen.
Im Glas.
Ja, ja, also es war schon safe, aber es kam überhaupt nicht gut an, auch gerade bei meinen japanischen Mitbewohnerinnen. Die fanden es wirklich nicht lustig, die waren ernsthaft, also so beleidigt und dachten, ich will sie jetzt so, also absichtlich ärgern oder so. Und dann habe ich halt gesagt, ja gut, ich setze sie aus. Nein, auf keinen Fall, die kommt sofort zurück. Ich habe gesagt, ich setze sie aus, ich gehe jetzt nicht nur einen Schritt vor die Haustür, ich gehe jetzt schon so 10, 20 Meter weiter. Nein, auch das reicht nicht aus. Ich wollte die halt nicht töten. Ich hatte noch nicht dieses Spray und das ganze.
Ja, die sind auch so groß.
Ja, also die Kleider sind natürlich auch ein bisschen unterschiedlich groß.
Ja, gut.
Je nachdem, wie alt die halt sind wahrscheinlich. Aber also ich weiß, da dachte ich noch so, okay, also Japaner finden die genauso schlimm wie Ausländer. Oder es ist unabhängig von der Nationalität, ob man die halt schlimm findet oder nicht. Und ja, dann hatte ich irgendwann diesen Trick mit diesem Rahmenschüssel und dem Spray und so. Und dann, ich glaube, ich habe gar kein eigenes gekauft. Das stand halt überall so rum. Und das konnte sich dann jeder nehmen bei Bedarf. Es gibt auch so Fallen natürlich, die man aufstellen kann, wo die dann so dran kleben bleiben. Also laufen die rein, werden mit so Duftstoffen angelockt und dann bleiben die halt auf so einem Klebezeug kleben.
So Silberfischchen fallen oder so, ja.
Genau. Aber das ganze Ding sah halt aus wie so ein schönes, gemütliches Haus. Also ein für Menschen, wie man das für Menschen machen würde, mit Gardinen in den Fenstern und so weiter. Und in den Fenstern waren sogar so freundlich lachende Kakerlaken, die gewunken haben. Komm doch rein, hier ist es toll. Knusper, knusper, Knäuschen. Ja. Wer knabbert an meinem Häuschen? Also das fand ich schon, da hatte ich schon so ein bisschen moralische Bedenken, muss ich zugeben.
Ja, ja.
Wobei das den Kakerlaken natürlich herzlich egal ist.
Ich musste gerade, als du es beschrieben hast, wie ihr die da ausgeräuchert habt, in der Schüssel, musste ich an so eine Werbung denken. Ich habe sie nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber so eine japanische Fernsehwerbung auch eben für so eine Art, genau diese Art von Spray. Und dann war das da halt so typisch, wie es oft in so japanischen Werbung ist, dass halt die Kakerlake verkleideter Mensch war.
Ah,
so
ja.
Niedlich verkleidet mit so schwarzen, ich bin die Kakerlake. Und dann kommt halt dieses Spray und, ah nein, ah, töte mich nicht. Da sind die auch immer sehr direkt bei diesen ganzen Sachen, ne?
Ja, da wird nicht drumherum.
Da heißt es nicht, ich möchte für meine Kinder ein sauberes Zuhause, sondern sagen, ja, wir töten die Kakerlake hier.
Aber sie schaut niedlich aus.
Oder ja, lustig. Oder lustig, genau, ja.
Ja.
Wie so ein Dieb oder so. Ich habe auch so ganz frühe Erinnerungen, als ich das allererste Mal in Japan war, als Kind, da war ich 10, mit meiner Familie, also meinen beiden älteren Brüdern, das ist ja schon immer, da ist ja Spaß garantiert, die beide schon pubertieren, man selber noch nicht. Und mit meiner Mutter, die auch, also als junge Frau ja eben auch ein paar Mal in Japan war, so ein bisschen Japan-Erfahrung hatte, aber davor lange nicht. Das heißt, alle waren so ein bisschen gespannt, was passiert, und alle hatten eben auch diese Horror-Stories von den Kakerlaken. Und dann haben wir eben auch also ländlich übernachtet, auf Tatami-Matten, und dann meine Mutter immer, die sitzen oben auf den Holzbalken, hat sie immer gesagt. Und wie das halt so ist als Kind, was die Eltern sagen, ist halt, das ist halt die Wahrheit. Und im Endeffekt habe ich immer die ganze Zeit nur gedacht, da oben auf diesen Holzbalken, da sind die Kakerlaken, und die kommen nachts runter und essen meine Essensreste aus den Mundwinkeln. Das hat meine Mutter geschrieben.
Oh Mann.
Im Endeffekt habe ich auf der ganzen Reise, waren 3 Wochen dort, habe ich 2 Kakerlaken gesehen, beide tot. Eine draußen und eine in einem Gemeinschaftsbad im Abfluss, auch tot. Sonst habe ich keine einzige Kakerlake gesehen. Aber was wir gesehen haben, auch auf dem Land in Futo, wo wir jetzt leider nicht mehr hinfahren, das ist in Atami, also Shizuoka-Präfektur am Meer. Drumherum ist eigentlich so eine Art Urwald. Dementsprechend gibt es da eben auch exotische Tiere für uns damals, also als ich zum ersten Mal da war, ich habe das ja noch nie in meinem Leben gesehen, solche Schmetterlinge und was es da alles gibt. Und eines Morgens saß dann, ich habe mit meiner Mutter in einem Tatami-Zimmer geschlafen, meine beiden älteren Brüder natürlich für sich. Und eines Morgens saß eine riesige Spinne direkt neben unserem Bett, also unserem Futon auf dem Boden, an der Wand. Ich habe die Handteller groß in Erinnerung.
Aber Kinderhandteller.
Ja, ja, wahrscheinlich halt. Eben. Aber trotzdem, ich hatte bis dahin in meinem Leben nie solche Tiere gesehen. Super Panik. Ich hatte die Spinne vorher schon, hat die sich in dem Klo aufgehalten. Da war ich, glaube ich, schon mein älterer Bruder. So, ja, da ist eine Spinne in dem Klo. Da gab es noch damals nur diese japanischen Klo zum Hinaugen.
Worst case.
Und dann war die eben eines Morgens am Fenster. Meine Mutter hat relativ cool reagiert, auch irgendwie mit einem Glas drauf und so, und das Ding dann rausgepackt. Zum Glück sind die ja alle nicht giftig. Das ist ja der Vorteil an Japan, dass die Sachen größer sind, weil es halt eben wärmer ist und feuchter, aber die meisten Tiere nicht giftig sind. Was mich wieder auf eine andere Geschichte bringt, aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit nonstop.
Nee, mit Spinnen. Also ich hatte mich auch, als wir so ein bisschen uns also Gedanken gemacht haben zu diesem Thema, ob wir dazu was zu erzählen haben, da dachte ich auch, wie schaut's eigentlich mit Spinnen aus in Japan? Und da ich mich eben auch vage an diese Geschichte von dir erinnert, aber mir selber ist jetzt ehrlich gesagt gar keine Begegnung mit einer Spinne eingefallen. Also ich weiß, irgendwo haben immer bei uns so Spaziergängen, / Wanderungen, da gab es doch diese großen Spinnen. Waren die nicht so gelb und blau? Und gab es da nicht so Warnhinweise, dass die schon so ein bisschen giftig, also jetzt nicht tödlich, aber man sollte die halt bitte in Ruhe lassen, wenn die da in ihren Netzen hängen.
Können die einem so ein bisschen wehtun?
Ja, ja.
Ja, sind das diese Prostituierten-Spinnen oder wie heißt?
Prostituierten-Spinnen?
Ja, die sind da in, wie heißt denn das, Ryokan da in der Nähe von ganz unten.
Nähe von ganz unten.
Kyushu ganz unten mit der Sandbrücke.
Ibuski.
Ja, genau. Und da auf dieser Insel, Chiringajima.
Ja.
Alles voll mit diesen Spinnen. Und die heißen Prostituierten-Spinnen.
Ja, vielleicht heißen die so.
Ja,
kann ja sein. Es gibt ja viele
sicher.
Komische Namen, aber
ja.
Mir war es jetzt gerade ganz neu.
Ja, das wusste ich gar nicht, dass die einem wehtun können, ehrlich gesagt.
Das habe ich auch Quatsch erzählt, aber irgendwie hatte ich sowas in Erinnerung, und wie ich es jetzt erzählt habe, wurde das Bild immer deutlicher, aber wie gesagt, vielleicht ist es auch Quatsch, oder ich habe irgendein Teilnehmer gesagt, ja, die kenne ich, das sind die so und so Spinnen oder so. Aber man muss jetzt nicht wie in Australien oder so Angst um sein Leben haben, weil man aufs falsche Tier tritt oder so.
Nee, genau. Also das einzige Tier, was mir bekannt war, was halt schon so gefährlich werden könnte, neben natürlich Wespen. Es gibt dort so, das sind keine 1000 Füßler, sondern 100 Füßler.
Ach, diese
Habe ich extra nochmal nachgeschlagen. Aber man kann, wenn man 1000 Füßler sagt, ist es auch wurscht, weil jeder weiß, es ist ein langes Tier mit vielen Beinen.
Ja.
Gut. Das kann wohl ziemlich fies sein. Und das war nicht bei mir in der Reisegruppe, sondern in der Reisegruppe von unserem anderen Reiseleiter. Da war einer in der Gruppe, ein junger Mann, ist egal, welche Jahreszeit das war, ich glaube im Herbst. ist der nach Odaiba gefahren, also Tokio, ein bisschen so vorne, die Bucht von Tokio. Da ist auch so ein kleiner Strand mit so ein bisschen so schattigen Plätzen. Das heißt, da stehen ein paar Bäume, da ist ein bisschen Wiese. Und da hat er sich hingesetzt und die Landschaft genossen mit kurzen Hosen. Und da ist der von so einem Hundertfüßler gebissen worden. Der ist dann nachts wach geworden, hat die Reiseleiter aus dem Bett geklingelt und meinte, er muss jetzt ins Krankenhaus, weil der irgendwie so geschwollene Beine hatte oder sowas, Gott, mit Schmerzen.
Oh,
ja, also er hat es dann überlebt, ne? Das war jetzt,
ja, ja, aber es ist halt trotzdem jetzt nichts, was man haben möchte.
Nee,
ne?
Was man als Reiseleiter haben möchte.
Auch nicht als Reiseleiter, diese Teilnehmer natürlich werden entfernt aus der Gruppe.
ja, also manche erwischt es einfach, ne? Also
das, ja, das
auch
ist
noch
wirklich
nie,
einfach Pech, weil da, ja, man hat ja diesen Blick da auf die Rainbow Bridge. Das ist ja so ein total bekanntes, also Spot auch für Touristen. Ja. Und da sind ja immer Leute am Strand. Manche gehen doch da sogar, also mit den Füßen halt ins
baden,
Wasser,
ja,
oder baden da sogar. Also
seit
ich hätte niemals gesagt,
baden,
oh, seid vorsichtig, setzt euch dann hier einfach auf. Vor allem im Sand auch, ich denke irgendwie so.
Na, da saß du auf so einem Mäuerchen.
Ach so, du meinst, da sind noch so ein paar Bäume und so.
Genau, ja, das ist dann, da ist wie so ein erhöhte Fläche mit so ein bisschen Wiese und ein paar Bäumen und dann ist da ein Weg und das ist halt
ja,
so,
ja,
ein Mäuerchen
abgetrennt. Ja, ich weiß schon, wo auch diese Freiheitsstatue
so
steht.
So Zentimeter oder so, ja.
Komisch, ja.
Ja.
Naja,
manchmal
hat man eben einfach Pech, ne?
Einen, ne?
Wie auch mit diesen Mücken, weißt du noch, wir waren einmal, sind wir länger geblieben nach einer Japan-Reise, haben noch ein paar Tage angehängt und dann unter anderem die genutzt, dass ich mich mit einem Bekannten von meinem Auslandsjahr dort treffe und seiner inzwischen Frau und Kind. Und wir wollten in so einen Park gehen. Also wir waren auch in dem Park. Es war im Sommer, es war halt heiß und so, aber gut, also alles normal, sag ich mal, für japanischen Sommer. Und dann irgendwann wurde man so aus diesem Park gescheucht. Und das wurde alles abgesperrt. Und dann kam das auch später in den Nachrichten, weil da irgendwie so riesige Schwärme von so Mücken waren.
Hm.
Und halt eben in so einer Menge, dass das halt dann schon, also gefährlich werden
kann.
Ja, ja,
die hatten da diesen, die können halt diesen, irgendeinen Virus übertragen. Ich will jetzt Falsches sagen.
Ja, ja.
Füge Name jetzt ein. Ja.
Ja, aber es war so cool, weil wir waren noch da und dann wurde das auch im Laufe unseres
das war
Spaziergangs dort quasi so abgelegt.
Aber die eine Frau hatte ja ein kleines Baby auch, ne? Oder?
Ja, ja, klar, da war das Kind war da noch ein Säugling, ja. Aber mit Mücken wollte ich noch sagen, also das war jetzt auch so ein Ausnahmebeispiel, aber sonst, ja gut, die Mücke gehört halt auch zum japanischen Sommer wie hier. Es gibt eigentlich auch überall standardmäßig so, gibt's ja hier jetzt auch wie so Rahmen mit so einem Mückennetz drin, was man dann halt so verschieben kann, wie so eine Schiebetür hatten wir standardmäßig in unseren Zimmern, in den Fenstern, weil das, also das braucht man einfach, sonst hast du halt verloren gegen die. Ich habe mich immer in so einem Café getroffen mit diesem Bekannten, mit dem ich dann auch in diesem Park war. Vielleicht hatte es damit zu tun, jetzt sehe ich da Zusammenhänge. Wir saßen immer in so einem Café und in der Nähe gab es einen Teich. Und da waren dann auch immer viele Mücken. Aber dieser Bekannte, der hatte halt keinen Stich. Die sind halt echt alle auf mich.
Ja.
Ich glaube, ich war die einzige Person, auf die diese Mücken sind. Ich habe es einmal gezählt, ich hatte über 30 Stiche pro Bein. Das war echt nicht mehr normal. Das war richtig, richtig schlimm. Und ja, genau, zum Thema Mücken. Da gibt's ja auch ein ganz klassisches Instrument sozusagen, um die Mücken zu vertreiben.
Ja, Katorisenko, die Mückenspirale. Die es ja mittlerweile hier auch gibt, zumindest der Form nach. Gibt's das schon lange oder ist das jetzt so ein neues Ding?
Ich wusste auch nicht, dass man das in Deutschland jetzt immer noch so kaufen kann. Aber dein Vater hat mir halt dann neulich gezeigt, dass er so einen ganzen Packen von diesen Dingern hat von einer bekannten deutschen Drogeriekette.
Ja.
Aber die sahen halt exakt so aus wie die Dinger aus Japan.
Aber wir haben sie noch nicht gerochen, deswegen, das müssen wir noch
testen.
Nee, dran
gerochen habe ich nicht. Die waren noch original verpackt, weil er meinte, er braucht die eigentlich gar nicht.
Also diese Mückenspiralen, da verbindet mich auch eine lange Geschichte, weil die hatten wir eben auch schon, als ich klein war, immer im Haus. Dadurch, dass mein Vater eben Japaner ist und auch damals schon angefangen hat, diese Reisen regelmäßig zu machen, hat es halt immer mitgebracht. Und wir hatten auch so ein kleines Tellerchen mit so einer Scheibe. Ich nenne es jetzt mal Filzscheibe. Ich glaube, es war Asbest.
Super.
Also ich kann mir ehrlich nicht
gesagt, muss ja irgendwas so
erklären, was es Ende der 80er, Anfang der 90er gab, was so feuerresistent in solchen Dingern liegt. Kleine Scheibe drauf mit so einem Gitterchen oben und auf diese Scheibe hat man eben die Spiralen gelegt und angezündet. Da hatte ich das in meinem Zimmer und habe die jeden Abend angemacht, weil ich hatte überhaupt keinen Bock auf Mücken. Ich habe es gehasst. Ich hatte eher schon immer so Probleme einzuschlafen. Wenn so eine Mücke kam, war ganz vorbei. Das heißt, ich habe mich komplett in diesem Zimmer immer eingeräuchert.
Die Kakerlaken.
mit diesen Asbest-Tellerchen und den Mückenspiralen. Da habe ich auch Experimente durchgeführt. Wenn eine Mücke an der Decke war, habe ich die Spirale direkt runtergehalten, den Rauch, und geguckt, wie sich die Mücke verhält. die dann irgendwann ins Taumeln gerät und dann tatsächlich runterfällt und ist tot halt.
Ja. Ja, ich kann sagen, Geruch es funktioniert. Irgendwie nicht klar. Also ich finde den eigentlich ganz, also ich finde, es riecht gut, aber ich kriege da sofort Kopfschmerzen von. Also auch von so Räucherstäbchen und so. Ich habe das immer mal wieder probiert. Aber ich halte das nicht aus. Also da muss ich mich quasi entscheiden, ob ich dann die Mückenstiche dulde oder.
Aber dieser Geruch gehört ja schon zu Japan dazu auch, finde ich. Nicht in den Großstädten unbedingt, aber sobald man sich so ein bisschen in Wohnbereiche begibt oder halt aufs Land.
Genau, und es gibt eben eine klassische Vorrichtung, anders als du es jetzt beschrieben hast, wo man diese Mückenspiralen reinhängen kann. Das schaut aus wie so ein Schwein aus Ton oder irgendeine Keramik halt. Und das steht halt ganz oft vor Hauseingängen oder auch vor Restauranteingängen oder so im Sommer. Also das gehört zur Standardausrüstung. Also auch einfach so als Dekorationsobjekt so für den Sommer. Wenn man bei uns jetzt halt vielleicht dann zu Ostern einen Osterhasen ins Fenster stellt oder sowas. Und diese Schweine sind schon auch irgendwie, das sind natürlich praktisch, weil man eben diese Spiralen reinhängen kann und die schauen auch irgendwie niedlich aus.
Ja, ja.
Und wir wollten uns dann eben auch unbedingt mal so ein Schwein holen und haben das in Fujinomiya in so einem Keramikgeschäft oder wie man es nennen soll, haben wir dann auch genauso eins entdeckt im Schaufenster und gesagt, das nehmen wir jetzt mit, auch wenn es natürlich total unpraktisch ist, sowas in meinem Koffer.
Ja, wir wollten es haben, weil das ist so ein...
Genau, und wie wir jetzt eben auch drüber sprechen, wir haben ja keinen richtig deutschen Namen dafür. Wir haben das gekauft und dann habe ich natürlich auch den Verkäufer gefragt, wie heißt das eigentlich?
Wie
sagt man
da
auf Japanisch?
Nicht, wie das heißt.
Und der wusste das, glaube ich, im ersten Moment dann selber gar nicht und hat dann aber extra, ich sag mal, typisch japanisch im positiven Sinne sein Denchichisho, also sein elektronisches Wörterbuch rausgeholt und das so nachgeguckt. Das heißt Kayari, Mückenvertreiber sozusagen.
Macht die Mücken kalt.
Oder so, ja.
Ja, weiß ich, ja.
Der Mückenkiller. Ja, und das fand ich irgendwie so noch so eine nette Geste und das hat mir dieses Schweinchen noch lieber sozusagen, weil ich das mit dieser kleinen Geschichte und Gefälligkeit verbinde.
Ja, die Geschichte ist ja auch irgendwie auch ein schönes Lehrstück, dass es irgendwie keinen Sinn macht, sich über Sprache so viele Gedanken zu machen oder zumindest da so Komplexe zu haben. Ja, ich weiß nicht genug, ich kann nicht genug.
Ja,
weil
im Endeffekt,
ich weiß, wie wir davor standen und uns gegenseitig so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie das heißt, wie fragen wir das denn jetzt?
Das da.
Ich weiß nicht, ob wir das so genau erzählen sollen. Und wir wussten eben auch den Namen nicht. Und im Endeffekt wusste der den Namen selber nicht, wie dieses Ding heißt. Und wir dachten, jeder Japaner kennt das, aber wie das jetzt speziell heißt, musst du dir selber nachschauen, ja. Diese Scheiben, von denen ich eben erzählt habe, mit denen ich da meine Experimente im Kinderzimmer gemacht habe, die gibt es auch mit einer Gürtelschnalle und die haben viele Leute, die auf dem Feld zum Beispiel arbeiten, haben das am Gürtel. Da ist dann diese Spirale drin, die haben halt den Rauch dann immer dabei, dass die Mücken nicht kommen, wenn die auf dem Feld
Leben
arbeiten.
Das Räuchermännchen.
Also es ist wirklich, diese Rauchspiralen, Antimückenspiralen sind halt wirklich ein Bestandteil vom japanischen Leben. Ja, kann man eigentlich gar nicht wegdenken. Und auch eben dieser Geruch.
Zumindest auf dem Land.
Ja,
weil
ja,
in der
genau.
Stadt ist jetzt vielleicht, man ist ja meistens dann in klimatisierten Räumen.
Ja,
und
genau.
So,
aber dadurch, dass halt die älteren japanischen Häuser ja eher so gebaut sind, dass sie so luftig sind und eben auch die Wände zum Teil aus Schiebetüren bestehen, da macht man die auf und klar, da kommen mal dann die ganzen Mücken rein. Darum musste man dann halt schon immer so ein bisschen vorsorgen, ja.
Ja, aber noch auf ein positives, ein beliebtes Insekt bei uns zu sprechen zu kommen. Auch natürlich verbunden mit dem Sommer, der herrliche Klang der Zikaden.
Ich mach's mal kurz nach. Das ist eine Art von Zikaden.
Ja, stimmt. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, es gibt ja, das ist ja auch das Erstaunliche, es gibt ja wirklich unterschiedliche, also Zikaden, die unterschiedliche Geräusche machen.
Ich könnte auch noch andere machen, aber ich lasse jetzt.
Tu dir keinen Zwang an, lass es raus.
Das war schon nicht so gut.
Ja, also man kann das ja auch eben googeln oder sich auf YouTube anhören oder so. Das ist halt wirklich der Klang des Sommers. Da weiß man auch, dass der Sommer jetzt vorbei ist, wenn man keine Zikaden mehr hört oder nur noch ganz wenige. Und es ist auch immer so ein bisschen eine Enttäuschung, wenn wir hatten auch schon Sommerreisen, wo wir als Reiseleiter zumindest das Gefühl hatten, es ist ja gar nicht richtig heiß.
Ja.
Also unser Teilnehmern war es meistens trotzdem heiß genug, sage ich mal, aber ja, also diesen Sommer ist ja irgendwie gar nicht richtig heiß und dann hört man auch manchmal nicht so viele Zikaden. Das ist schon so ein bisschen schade.
Das
gehört dazu.
Ich glaube, das hat...
Aber das hat mit der Hitze gar nichts
genau,
zu tun.
Genau, weil
ne?
die haben ja so einen seltsamen Lebenszyklus, dass die erst jahrelang unter der Erde leben und dann kommen die raus. Das heißt, es gibt immer wieder so...
Das sind ja alle 7 Jahre oder
ja,
sowas.
Dann gibt es immer wieder Jahre, wo sehr viele sind und wo weniger sind. Ja. Aber dieses Geräusch kennt auch wieder jeder, der schon mal einen japanischen Film geschaut hat, glaube ich. Zumindest einen, wo, der im Sommer spielt. Weil wenn dieses Geräusch kommt, weiß jeder, jetzt ist Sommer. Heißer Sommer. Und dann kommt wahrscheinlich auch eine Szene mit einem Feuerwerk und eine Szene, wo die Jugendlichen Yukata tragen und so. Das ist immer, gehört alles zusammen. Ja, die sind so ein bisschen Meister der Tarnung. Weil die haben Baumfarbe. Die sind baumfarben. Und alle fragen, ja, wo sitzen die denn alle? Und ich sage, ja, die sind überall da in den Bäumen. Ja, nee, ich sehe nichts. Und wenn man genau guckt, dann sieht man plötzlich eine, die sind auch ziemlich groß. Also größer eigentlich als so gut wie jedes Insekt, was es hier gibt, außer vielleicht den Maikäfer oder so.
Ja, ich glaube sogar größer als
ja, der Maikäfer. Wahrscheinlich sogar größer. Es sind eben keine Grashüpfer. Also machen zwar auch dieses Zirpgeräusch, aber sind keine Grashüpfer, sondern eher wie...
Die haben Flügel, oder?
Genau, sehen eher aus wie Käfer von der Form. Also. Und die sitzen halt an Bäumen, unter Ästen, eigentlich an der Rinde oder unter den Ästen. Aber dadurch, dass sie diese Baumform haben und sich nicht bewegen, erkennst du die erst gar nicht. Aber wenn du sie einmal erkannt hast, dann siehst du die dann auch überall.
Die schauen halt aus wie die Rinde. Wir haben halt so Bäume, die so eine knorrige, stark strukturierte Rinde haben. Genau, und wenn man dann genau hinguckt, kann man die halt sehen.
Genau, und man sieht dann irgendwann immer die Schalen, wenn die sich häuten, sieht man dann auf den Boden liegen. Ja, stimmt. Und später dann halt auch die Toten.
Genau, dann weiß man, jetzt ist der Sommer vorbei, wenn die Zikaden plötzlich tot von den Bäumen fallen. Das ist auch manchmal schon sehr drastisch. Dann.
Aber das ist wirklich der Sound des Sommers. Wir müssen ja eigentlich in jeder Episode, müssen wir einmal erwähnen, wie sehr wir den Sommer mögen.
Es ist halt einfach unsere persönliche Lieblingsjahreszeit.
Das gehört eben dazu. Als ich damals als Kind in Japan war, war es auch Sommer. Und als ich dann angefangen wurde, mich da reinzuarbeiten in dieses Reiseleiter-Ding, das waren auch die ersten Reisen, waren immer im Sommer. Und als ich dann die ersten Male nicht im Sommer in Japan war, total merkwürdig, weil halt dieser Sound einfach gefehlt hat. Da dachte ich mal, irgendwas ist komisch hier. Die Bäume sind da, die Luft ist da, das Meer ist da, aber irgendwas fehlt. Und dann, ach so. Das sind die fehlenden Zikaden. Und was es auch im Sommer gibt? Wespen. Ich selber hab die gar nicht so miterlebt, aber es war dann eben öfter so, dass wir bestimmte Punkte auf Bergen, Aussichtspunkte oder sowas, dass wir da eben nicht hin konnten, weil es war abgesperrt wegen Wespengefahr.
Ich erinnere mich, habe ich auch mitbekommen.
Es kam dann auch in den Nachrichten, ja, eine Schulklasse wurde da von Wespen attackiert oder so. Und deswegen werden dann jetzt dann öfter Plätze abgesperrt.
Zum Abschluss noch ein schönes Insekt, was ich auch irgendwie so mit Japan verbinde, sind die Libellen. Es gibt ja auch so ein ganz berühmtes japanisches Lied von der roten Libelle. Mhm. Die kann man auch oft sehr schön beobachten. Manchmal dann auch bei so Schreien oder Tempelanlagen. Lassen sie sich dann an irgendeinem schönen Punkt nieder. Ein hübsches Fotomotiv. Also da freue ich mich eigentlich immer drüber, wenn ich die sehe.
Ja, genau. Dann vielleicht könnten wir kurz das Band wechseln. Und wir haben jetzt ja hauptsächlich von so ein bisschen ekligen oder.
Ja, es ist einem lästig. Man hofft, man begegnet ihnen nicht.
Genau. Und es gibt aber eben auch die Wertschätzung der Insekten. Du hattest jetzt ein Beispiel.
Von der Unterkunft, der Tempelunterkunft auf dem Koyasan. Da war nämlich ein ganz nettes Schild im Zimmer. Also auch so klassische Tatami-Zimmer. Da stand dann, glaube ich, dass man bitte darauf achten soll, wenn man nach oder bei Einbruch der Dunkelheit das Licht anmacht, dass man immer darauf achtet, dass man die Fenster halt auch zulässt. Damit nicht die Morino Nakamatachi, also die Freunde aus dem Wald, ungebeten sozusagen zu Besuch kommen. Das würden die sonst als Einladung verstehen. Da waren auch so kleine Bildchen von so verschiedenen Insekten mit so freundlichen Gesichtern. Und seitdem bezeichnen wir dann auch manchmal eben diese, wenn wir sagen, wir müssen aufpassen, dass jetzt keine Mücken oder Insekten
oder so
reinkommen.
Ja, weil wir halt hier auch direkt im Wald leben.
Dann sagen wir immer die Morino Nakamatachi, weil das irgendwie auch so ein bisschen so eine positivere Einstellung dann gegenüber diesen Tieren einfach ist.
Ja, dass man sagt, ja, die haben ihre Berechtigung, aber wir wollen die jetzt nicht unbedingt. Oder wenn, dann ist es unsere eigene Schuld.
Ich habe ja nichts gegen
dann ist
Insekten,
aber
nicht bei mir vor der Haustür.
Während ich es gesagt habe, dachte ich auch mal... In diesem Sinne,
macht es gut und lasst euch nicht von irgendwelchen Insekten beißen. Tschüss.